Diesen Vorhang. Ist Kirche eine geschlossene Gesellschaft? Oder wirkt Kirche einfach manchmal so? Also meine erste Assoziation, wenn ich an eine geschlossene Gesellschaft denke, dann stelle ich mir so vor, wie auf dem Steinberg so eine Gruppe Menschen sitzt und die da so einen Raum für sich gebucht und gemietet haben. Und dann kommt man da so rein und stellt enttäuscht fest, es gibt keinen Platz mehr für mich im Steinberg. Es ist eine geschlossene Gesellschaft. Es wäre schon auch immer spannend, was feiern die da jetzt eigentlich? Sind 50. gerade am Laufen? Oder kann man da vielleicht doch noch dazukommen? Wer ist denn dabei? Und viel spannender ist ja, wer ist auch nicht mit dabei? Heute soll es aber nicht um eine Kneipe oder ein Restaurant gehen, sondern heute geht es um Kirche, um diesen offenen Zugang, um den Open Access. Und ich würde zu Beginn einfach kurz noch beten, ja, weil wir den die Kirche ja eigentlich ja gehört, auch gerne noch einladen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass du da bist. Jesus, du siehst dieses Thema, was wir uns heute vorgenommen haben, geschlossene Gesellschaft, offene Gesellschaft. Und wir müssen da von dir lernen und ich bete, dass du uns zeigst, was deine Idee von Kirche ist und dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir das hören können, was du uns sagen willst. Amen. Es gibt ja jetzt immer öfter dieses Angebot der offenen Kirche. Das heißt, dass die Räumlichkeit in der Kirche offen ist, dass man jederzeit reinkommen kann zum Beten oder zum irgendwie Gott suchen, dass man da ankommen kann und die Tür immer offen ist. Aber manche Kirchentüren sind auch verschlossen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt, aber 2009 ist hier in Sachsen mal eine, wie ich finde, sehr witzige Begebenheit passiert. Und zwar ist ein Autofahrer von der Straße so abgekommen und wurde so katapultiert, dass er durchs Kirchendach durchgeflogen ist. Und es gibt da so richtig witzige Bilder, wirklich gönnt euch das und sucht danach mal nach diesen Bildern, wie so ein Auto im Kirchendach steckt. Keine Sorge, dem Fahrer geht's gut, ich habe das recherchiert, sonst würde ich das hier nicht erzählen. Und es ist ein spektakulärer Stunt und ich habe mir dann ein Interview angeguckt von dem Pfarrer, der danach interviewt wurde, übrigens eine Kirche in Limbach-Oberfrohna. Ja. Und er meinte, ach, wenn Menschen in die Kirche wollen, dann sollen sie doch einfach gerne den Eingang benutzen, das ist für alle günstiger. So, ja, gut, guter Punkt. Und ich kann euch nicht sagen, ob der Mann wirklich in die Kirche wollte oder ob das ein Versehen war. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die wollen eigentlich gerne in die Kirche. Die haben ein Interesse an Gott und die haben Interesse daran, ja, irgendwie einen Glauben kennenzulernen. Haben vielleicht auch selbst schon einen eigenen Glauben, aber wissen nicht ganz, wie sie damit umgehen und suchen vielleicht sogar eine Gemeinschaft, wo sie das zusammentun können. Und ich glaube, dass dieser Ort die Kirche sein kann und dass egal wie sehr dieser Dachschaden von dieser Kirche, wie teuer der war, dass ein Personenschaden von einer Person, die eigentlich gerne in die Kirche kommen will, aber nicht kommen kann, tausendmal größer ist. Und das fällt mir im Gespräch mit Menschen auch wirklich immer wieder auf, dass einige enttäuscht sind. Sie wurden ausgeschlossen, sie haben irgendwie nicht ins Bild gepasst, die waren zu anders oder viele fühlen sich auch nicht heilig genug. Oft hört man so, ja, das sollen die Christen machen, das sollen die Heiligen machen, ich passe da nicht rein. Und trotzdem, bevor wir weiter darüber reden, will ich auch nochmal feststellen, dass das kein Problem von Kirche alleine ist. Denn ich glaube, wir sind wirklich eine geschlossene Gesellschaft. Überall in der Gesellschaft werden gerade Türen fester zugezogen und Fronten verhärten sich. Ein Wir- und Die-Denken prägt die ganze Gesellschaft. Und da ist es egal, ob es um eine Lebensphilosophie geht, ob es um Politik geht, um Ernährung oder sonstige Sachen. Die Gesellschaft ist verschlossen. Und ich glaube, auch unsere Häuser sind verschlossen. Die Kreise, in die wir gehen, sind geschlossen. Und unsere Gesichter sind verschlossen. Und wir Menschen sind zugeknüpft, wir machen uns irgendwie rar, damit niemand da ja, reingucken kann oder damit niemand uns vielleicht auch schadet. Und ich glaube, das führt dazu, dass unsere Herzen immer eingefrorener werden und die Liebe in der Gesellschaft erkaltet. wir schließen uns ein und hängen dann so ein geschlossene Gesellschaftsschild vorne ran und leben dann innerhalb unserer Gruppe und unserer Bubble so, wie wir das eben für richtig halten. Ich habe mich gefragt, warum das so ist, weil es ist einfach, hier vorne zu stehen und zu sagen, oh, mach das lieber nicht, weil das ist böse. Ich habe mich aber gefragt, warum das so ist. Und Kurt Tucholsky hat mal gesagt, wer nach allen Seiten offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Ja, wer nach allen Seiten offen ist, der kann doch nicht ganz dicht sein. Und er meint damit, naja, wir müssen uns ja auf eine Art abspalten, weil wenn wir für alles offen sind, dann können wir keine klare Kante mehr bekennen. Dann verlieren wir vielleicht unsere Identität oder wir verlieren unseren Anspruch auf Wahrheit. Deswegen müssen wir uns zurückziehen in die sichere Blase, wo wir uns auch gegenseitig bestätigen. Und was ist, wenn er damit recht hat? Es kommt ja nicht von ungefähr, dass sich Menschen verschließen. Denn mit der Offenheit kommt immer auch eine Gefahr mit sich. Ein offenes Haus ist zum Beispiel mega schön und einladend, aber eben auch ungeschützt und bedroht. Offene Menschen sind ehrlich und berechenbar, aber eben auch verletzend oder auch verletzlich. Und eine offene Kirche klingt genauso gut, aber andere Menschen passen vielleicht auch einfach nicht dazu. Und sie haben vielleicht andere Meinungen, die wir nicht vertreten können. Sind wir jetzt also nicht ganz dicht, wenn wir aus einer geschlossenen Gesellschaft eine entschlossene Gesellschaft machen wollen? Und wenn ich an solchen Fragen bin und nicht weiter weiß, dann gucke ich halt meistens in die Bibel. Und da habe ich euch Bibelstelle mitgebracht. Da geht es genau um dieses Thema, und zwar ist es Lukas 15, 1-6. Falls jemand von euch eine Bibel mit hat, kann ihr es gerne nochmal aufschlagen. Sonst lese ich das vor und ihr könnt es auch hier lesen. Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften: Mit welchem Gesindel gibt der sich da ab? Er isst sogar mit ihm. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Und wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Lassen den Text mal da stehen, dann könnt ihr euch das immer noch so ein bisschen vor Augen rufen. In dem Text lesen wir von Zöllnern bzw. Zolleinnehmern und von den Sündern. Und immer wenn ich jetzt folgenden Sünder sage, dann meine ich die verrufenen Leute, die einfach nicht dazu gepasst haben. Die, gegen die die Schriftgelehrten gewettert haben. Und vielleicht kann man auch sagen, zu Recht, weil die Zöllner machten gemeinsame Sache mit dem Römischen Reich und waren dafür bekannt, dass sie die Steuern eintrieben und da auch einen guten Satz Zinsen draufgepackt haben. Und Sünder waren einfach alle Leute, die nicht zum Judentum gehört haben und für irgendeine Sünde bekannt waren oder eine scheinbare Auswirkung der Sünde, so wie zum Beispiel Aussätzige oder Besessene. Aber da zählen auch Prostituierte dazu, Kranke, Arme, sozial Schwache, also alle Menschen, die irgendwie so am Rand der Gesellschaft standen. Und die Pharisäer, die religiösen Führer und die Schriftgelehrten hatten scheinbar guten Grund, sich die Sünder aus dem Tempel rauszuhalten. Immerhin haben sie ja die Heiligkeit des Tempels gefährdet. Und im Tempel, das war eben der Ort der Heiligkeit, da wo man Gott begegnet. Aber ich habe mich vor allem gefragt, was es mit den Sündern gemacht hat, die nicht ins System gepasst haben. Was hat denn ein Sünder oder eine Sünderin von der Religion zu erwarten? Und ich glaube, so im Allgemeinen sind mir da drei Punkte eingefallen. Und zwar erstens, man wird vielleicht verurteilt. Und man wurde verurteilt für seine Sünden, für sein Auftreten und man konnte sich sicher sein, dass über einen gelästert wird, egal ob vorm Gesicht oder hinterm Rücken. Es gab eine gesellschaftliche Verurteilung, aber die wurde eben auch unterstützt damit, dass Gott diese Menschen verurteilen wird, dass diese Krankheit eine Strafe von Gott ist und sie deswegen schon von Gott verurteilt sind und deswegen ausgeschlossen werden müssen. Der zweite Punkt ist der Ausschluss. Aussätzige wurden komplett aus der Stadt rausgebannt. Also die waren, haben nicht mal ansatzweise zur Gesellschaft gehört, sondern die wurden sogar in andere Viertel gebracht, damit man sie ja nicht sehen muss, damit sie ja nicht die Heiligkeit irgendwie wegnehmen. Und ganz geschwiegen von der sozialen und gesellschaftlichen Ausgrenzung, weil ich glaube, ein Aussätziger hatte wirklich nicht so viele Freunde. Das heißt, es war immer auch mit einer Einsamkeit verbunden. Und ich glaube, der dritte Punkt ist der Ruf zur Umkehr. Und dann fragt man sich jetzt erstmal, Ruf zur Umkehr, vielleicht ist ja erstmal nichts Schlechtes, vielleicht ruft man sie ja sogar hinein in die Gemeinschaft. Aber mit dem Ruf zur Umkehr war meistens ein Appell zur Änderung des Lebens oder zum Lebenswandel verbunden. Ein Lebenswandel, der sie endlich fähig machen sollte, wieder zurückzukommen in die Gemeinschaft und sie endlich qualifiziert, um Teil der Gemeinde zu sein. Es ist also kein Wunder, wenn Sünder und Sünderinnen einen großen Bogen um Religion und Kirche herum machen. Und all das, was ich jetzt gerade über die damalige Zeit gesagt habe, kann man eigentlich auch sehr, sehr gut auf heute anwenden. Denn das sind so die häufigsten Gründe, die man hört, warum Menschen nicht in die Kirche gehen. Und ich glaube, das ist eine Realität, der wir uns auch einfach stellen müssen, dass wir manchmal wie Pharisäer rüberkommen, die andere ausschließen, die lieber unter sich bleiben. Und dabei sind wir doch eigentlich genauso Sünder, dabei sind wir doch eigentlich genauso ausgeschlossene Menschen, wie die Menschen, die ausgeschlossen wurden und aus der Stadt gebracht werden. Ich glaube, vielleicht gab es auch einfach eine Angst vor den Konsequenzen. Vielleicht hatte man einfach Angst, selbst rausgeworfen zu werden und hat sich dadurch irgendwie so für sich behalten, so abgespalten. Was meint ihr, wer sind unsere heutigen Sünder und Zöllner? Wer ist es, der sich von der Kirche ausgeschlossen fühlt? Ihr könnt vielleicht auch mal kurz überlegen, wen kennt ihr so in eurem Umfeld, den ihr immer mal wieder gerne ausschließt? Oder wenn ihr in die Schule geht, wer sind die Leute, die immer eins auf den Deckel bekommen, die immer irgendwie außen vor sind. Ich habe die Frage auch gestellt und ich habe so ein bisschen überlegt, wer sind die Menschen, die vielleicht aus Kirche ausgeschlossen werden? Und ich glaube, das sind einmal Menschen ohne einen christlichen Hintergrund. Die verstehen die Liturgie vielleicht nicht, die verstehen vielleicht nicht, was da gesungen wird. Bibel ist auch irgendwie noch nicht so bekannt. Ich glaube, es sind Menschen aus anderen Orten, die von woanders herkommen. Und dabei ist es egal, ob aus Limbach oder Frohna, so dass man in die Kirche fahren muss, oder aus Damaskus, aus Syrien, da einfach, wo sie fremd sind und wo sie nicht dazugehören. Das sind Menschen mit anderer Frömmigkeitsprägung, vielleicht orthodoxe Christen oder vielleicht sind es auch die Pfingstler, vielleicht sind es auch Menschen, die gar nicht glauben. Wir verstehen dann vielleicht oft nicht, warum sie so ihren Glauben ausleben, wie sie das tun. Da gehören auch Menschen anderer Sexualitäten dazu, die sich erst verändern müssen, um in die Kirche zu kommen. Und eben auch Menschen, die Verletzungen in der Kirche erlebt haben und ja auch durch den Glauben einfach verletzt wurden, die Dinge hinterfragen und jetzt irgendwie nicht wissen, kann ich jetzt noch in die Kirche? Habe ich da noch einen Platz? Und ich schaue wieder in die Bibel. Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Ja, Jesus ist einfach mit ihnen. Irgendwie hat er andere Kriterien. Er verbringt Zeit mit ihnen. Er hat Gemeinschaft und sie feiern zusammen. Wenn man sich zum Essen getroffen hat, gab es immer irgendeinen Anlass. Hauptsache, man isst zusammen und man verbringt Gemeinschaft. Und wenn man mal die Evangelien liest, also die Lebensberichte von Jesus, sind 4 Stück, man liest immer wieder, dass Jesus sich mit Zöllnern und Sündern zum Essen trifft. Das scheint so ein richtiges Hobby von Jesus zu sein, sich einfach mit Leuten zu treffen, die sonst nicht so auf der Plattform vorkamen. Und das liest man viel häufiger als irgendeine Geschichte, wie Jesus im Tempel sich mit irgendwelchen Gelehrten und Gebildeten und den scheinbar Heiligen abhängt. Und Jesus ist Gottes Sohn. Das glauben wir als Christen. und er ist Gott selbst. Wenn wir also glauben, dass Jesus Gott selbst ist, dann hängt Gott selbst mit den Sündern ab. Und er ist die Heiligkeit in Person. Ich glaube, indem er hingeht und sich selber ja mit diesen Menschen beschäftigt, macht er sich zum Tempel, der für die Sünder und Zöllner erreichbar ist. Er macht sich selbst zur Kirche und er geht hin zu den Menschen, statt zu warten, dass sie in die Kirche kommen. Und dann lesen wir weiter. Wir lesen von diesem Gleichnis ab Vers 3. Da erzählte Jesus ihm folgendes Gleichnis. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Und wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wieder gefunden. Das beschreibt total gut, warum Jesus mit den Zöllnern abgehangen hat. Und er nutzt dabei, wie so oft, das Bild von einem Hirten. Er sagt, stellt euch mal vor, das wäre so, und impliziert dabei, Leute, so will ich es tun. Er beschreibt sich selbst als Hirten, der eine große Schafherde hat, mit 99 Schafen. Das weiß er übrigens ganz genau, wie viele es sind. Und nur eins davon ist verloren gegangen. Vielleicht hat es sich verlaufen, vielleicht wurde es aber auch ausgeschlossen und rausgekickt. Aber Jesus merkt es sofort. Er läuft dem einen verlorenen Schaf hinterher und er jubelt und er feiert mit allen, wenn dieses Schaf wieder da ist. Ja, du kannst mal den Cartoon einblenden. Ich finde, es ist eine mega witzige und irgendwie auch eine mega traurige Darstellung, aber ich wollte es unbedingt mit reinnehmen. Ich übersetze es kurz, weil in der Sprechblase steht, boah, Jesus, lass das Schaf lieber draußen, das ist nämlich gar nicht verloren. Wir haben es bewusst ausgeschlossen. Und Jesus ist genau bei diesem Schaf. Genau dieses Schaf, was scheinbar verloren ist, was vielleicht sich einfach irgendwie nicht zugehörig gefühlt hat, genau dem geht Jesus hinterher und kennt es beim Namen und sucht es. Vielleicht muss ich nicht dazu sagen, aber die Schafe sind in dieser Geschichte eben diese Menschen, die nicht zur geschlossenen Gesellschaft gehören. Aber worin unterscheidet sich jetzt Jesu Vorgehen so, dass er die Menschen quasi anzieht, aber die religiösen Führer, die ja eigentlich Gott repräsentieren sollen, sie komplett abschrecken? Und auch da wieder drei Punkte. Jesus beurteilt nicht. Er kennt jede einzelne Biografie. Er weiß genau, was in deinem Leben passiert ist. Er weiß genau, was in meinem Leben passiert ist. Er kennt die Ursache von vielen Bösen, was passiert. Und er weiß, dass jeder Mensch mit dem Bösen konfrontiert ist in dieser Welt. Und er ist nicht überrascht davon, dass wir nicht perfekt sind. Also hat er auch keinen Grund, uns zu verurteilen und zu sagen, oh, das hätte ich aber anders von dir erwartet. Hast du dich leider falsch verhalten. Jesus ist nicht enttäuscht von dir, er verurteilt dich nicht, sondern er hört dir zu und er spricht dich an und möchte deine Geschichte ganz persönlich hören. Aber er bleibt nicht dabei, sondern er nimmt all diesen Last und auch den Schmerz darüber, dass man vielleicht nicht perfekt ist, dass man Fehler in seiner Biografie hat und dass man da Schmerz hat. Er nimmt all diese Last und auch den Schmerz und hat ihn mit ans Kreuz genommen. Und er ist da gestorben, um all dem ein Ende zu machen. Jesus schließt nicht aus. Er lädt die Menschen regelmäßig zum Essen ein. Er lädt sich auch selbst regelmäßig zum Essen ein. Und diese Menschen wären vielleicht sogar eigentlich unter seiner Würde. Er müsste das nicht tun, aber er will es tun. Und es tut er noch nicht mal aus Barmherzigkeit oder weil er denkt, ah, dann bekomme ich Credits bei Gott, wenn ich besonders den Armen geholfen habe, sondern er tut es, weil er diese Menschen liebt. Wenn er die Prostituierte ansieht, sieht er nicht die Prostituierte, sondern er sieht sein geliebtes Kind. Wenn er den Zöllner ansieht, sieht er sein geliebtes Kind. Er hat keine Angst, seine Heiligkeit zu verlieren, weil er weiß, dass er Gott ist. Und er weiß, dass er im Auftrag Gottes handelt. Und ich glaube, wenn Jesus aufruft zur Umkehr, dann ist es kein Aufruf, sein Leben endlich in den Griff zu bekommen, sondern es ist ein Aufruf zur Teilhabe am wahren Leben und an der Gemeinschaft mit Gott und mit anderen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Zöllner und Sünder vielleicht eben nicht das wahre, echte, volle Leben hatten. Sicherlich auch durch Schuld, die sie aufgeladen hatten. Immerhin, wenn man andere ausbeutet oder sich ausbeuten lässt, wenn man betrügt, wenn man immer einen schlechten Ruf hat, der einen begleitet, dann fühlt man sich nicht wirklich geliebt. Dann kommt man vielleicht gar nicht richtig an. Aber ich glaube, jeder ist verloren. Jeder ist lost. Lost heißt nichts anderes als, ich habe gerade keine Orientierung, ich weiß gerade nicht wohin, so, ich habe mich verlaufen. Und gerade da kommt Jesus und sagt, ich kenne deine Sehnsucht, ich weiß, dass du dich danach sehnst, wieder anzukommen, in diesem vollen und wahren Leben. Genau das meint Jesus, wenn er ruft an der Teilhabe zu einem wahren Leben. Das bedeutet ein Zurückholen ins Leben, in die Gemeinschaft, in die Gesellschaft, weg von den Grenzen hin zur Mitte und auch zurück ins Netz von liebevollen Beziehungen, wie Jesus sich das doch eigentlich für uns wünscht. Ich glaube, das meint Jesus, wenn er sagt, dass wir die Verlorenen suchen sollen. Ich glaube, deswegen wirkt Jesus so anziehend. Ich glaube, deswegen können viele, die vielleicht auch nichts mit dem Glauben anfangen können, irgendwas mit Jesus anfangen, weil diese Ausstrahlung, bei mir kannst du so sein, wie du bist, rüberkommt. Das ist, was Jesus attraktiv macht. Und ich glaube, Jesus hätte sicherlich gewusst, dass es einfacher wäre, mit den 99 zu bleiben. Die hat man ja immerhin schon da. So, die muss man nicht mal hinterherlaufen, das kostet nicht so viel Kraft. Lieber versorgt man doch 99 Schafe so gut, dass sie alle am Leben bleiben, als eines, nur weil es nicht zur Gruppe gehört. Aber Jesus wählt die Liebe zu diesem Schaf über diese Sicherheit. Auch über diesen Anspruch, eigene Sicherheit aufzugeben. Und nichts anderes beweist Jesus hier, indem er einfach losgeht, um zu suchen. Er macht vorher keine Kosten-Nutzen-Rechnung, weil Liebe keine Kosten-Nutzen-Rechnung macht. Liebe ist verschwenderisch. Und wenn man sich jetzt fragt, ja, was ist mit den 99? Die lässt Jesus wohl einfach stehen. Die, die in der Kirche sind, um die geht es wohl heute nicht, die sind wohl heute Bösen. Jedes der 99 Schafe war auch mal verloren und war auch mal weggelaufen. Wurde vielleicht sogar auch mal rausgekickt und musste wieder zurückkommen. Und Jesus ist genauso jedem dieser einzelnen 99 nachgegangen, damit sie das wahre Leben haben können und das volle Leben erleben können. Jesus ist nicht nur einem Schaf, er ist nicht nur 99 Schafen, sondern er ist allen Schafen der Welt, allen Menschen der Welt nachgegangen. Unabhängig vom Aussehen, von der Sexualität, von seinen Problemen, von seinen Fehlern, von seiner Herkunft. Jesus ist für jeden Menschen gestorben. Jesus ist für jeden einzelnen Menschen gestorben. Und das hat er getan, damit alle Schuld dieser Welt für immer vergeben werden kann. Damit es eben keinen Unterschied mehr gibt zwischen Arm und Reich, Sünder und Heiligen und Kirchenmitglied und Nicht-Kirchenmitglied. Er hat es getan, damit jeder zu Gott kommen kann. Und mit alle meint er wirklich alle. Als Jesus am Kreuz hing, hat er an jeden Einzelnen gedacht. Und hier kannst du jeden Einzelnen auch einfach mit deinem Namen ersetzen. Jesus hat an dich gedacht. Und das hat er aus purer Liebe getan, damit du dich nicht mehr schämen musst, in die Kirche zu kommen und zu Gott zu kommen. Bei Gott sind dem wahren Leben Tor und Tür geöffnet. Und selbst die Gräber wurden wieder geöffnet, weil Jesus ist nicht an diesem Kreuz hängen geblieben, er ist nicht beim Tod stehen geblieben, sondern er hat den Tod besiegt und ist wieder auferstanden. Jesus lebt. Und das bedeutet, wir können auch unsere Gräber öffnen. Wir können unsere Gesichter öffnen, wir können unsere Herzen öffnen, wir können unsere Häuser öffnen, unsere Hände und unsere Kirchen. Ich verstehe auch gar nicht, wie Menschen von dieser Botschaft hören sollen, dass Jesus für uns gestorben und wieder auferstanden ist, wenn wir die Kirche als geschlossene Gesellschaft handhaben. Wie sollen Menschen denn an dieser Befreiung, die das mitbringt, und an dieser Erlaubnis, man selbst zu sein, vor Jesus, wie sollen die Menschen daran glauben, wenn sie nicht in der Kirche glauben dürfen? Jesus ist da sehr klar. Er will, dass alle Völker dieser Welt zu Jüngern gemacht werden. Ich lese euch den Bibelvers aus Matthäus 28, Vers 19 vor. Da steht: Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf. Alle Menschen und hinaus in die ganze Welt klingt nicht wie eine kleine Kirche, die verschlossen bleibt. Man kann hier vom Missionsbefehl reden, aber eigentlich ist es hier gar nicht ein Missionsbefehl, sondern ein Ausdruck von Gottes Mission. Man nennt es auch Missio Dei. Das ist Gottes Mission, in die wir uns einreihen. Alle sind eingeladen, zu Gott zu kommen, also eben auch in die Kirche. Denn wenn wir Gottesdienst feiern, dann ist Gott eigentlich der Gastgeber. Und wenn Gott sagt, wer eingeladen ist, und er sagt, ich möchte, dass alle kommen, dann hat Gott alle eingeladen. Wir beginnen sogar den Gottesdienst, indem wir sagen, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist also sein Gottesdienst, nicht unserer. Die Kirche ist dabei nicht der Ausgangspunkt, sondern ist vielmehr das Ergebnis von Gottes Mission. Und weil Gott uns hinterhergelaufen ist, macht uns das Teil davon, anderen Leuten hinterherzulaufen und zu sagen, hey, du gehörst auch dazu. Dabei geht es nicht nur um Gemeindewachstum, vielleicht auch, aber es geht vor allem darum, dass Jesus Nachfolgerwachstum entsteht. Und Jesus nachzufolgen, also Jünger Jesu zu werden, bedeutet, ihn immer besser kennenzulernen und ihm hinterherzulaufen. Und eben auch an den Tisch mit den Sündern zu folgen. Die gesamte Kirche hat diesen Auftrag, nicht nur einzelne Gemeinden, nicht nur die Freikirche, nicht nur die Landeskirche, sondern die gesamte Kirche. Wir alle haben den gleichen Auftrag, gemeinsam für Jesus unterwegs zu sein. Und wir können es uns auch nicht mehr leisten, dass jeder sein Ding macht, denn es ist ein gemeinsamer Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und Gott ist da auch sehr klar und er sagt in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel: Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten. Jesus hat die Tür schon längst geöffnet. Wir haben gar nicht die Kraft, die wieder zuzumachen. Was bedeutet das praktisch? Praktisch bedeutet es: Schön, dass du heute da bist, denn du gehörst zur Kirche. Schön, dass dieser Vorhang weg ist. Schön, dass wir keine geschlossene Gesellschaft sein müssen, sondern dass wir eine entschlossene Gesellschaft sein dürfen. Und ganz praktisch bedeutet das, jeder Einzelne darf sich fragen, wer ist diese Person, die ich gerade ausschließe? Wer ist die Person, die vielleicht Angst hat, gerade zu Gott zu kommen? Wer sind die Menschen, die sich nicht trauen, in die Kirche zu gehen? Und kann für diese Menschen sein Herz öffnen, kann sich denen annehmen, ins Gespräch kommen, zuhören, gemeinsam essen. Wenn Jesus das vorschlägt, warum nicht? Was können wir tun als Kirche? Wir können reflektieren, wie wir offener werden. Wir können reflektieren, wie wir Kirche für die Welt werden können. Aber wir können vielleicht noch viel mehr darüber nachdenken, wie wir Kirche für Wildenau werden können. Wir sind hier Kirche, das heißt, Gott hat uns hier hingestellt und es wäre so schön, wenn alle Wildenauer zumindest das Gefühl hätten, dass sie hierher kommen können. Und das natürlich auf Oberkrenitz, Langgrün, Hirschfeld, auf alle bezogen, dass jeder das Gefühl bekommt, ich kann da hingehen. Und dann dürfen wir auch hinausgehen in die Welt und dürfen dort weltweit Gemeinde sein und uns mit unseren Glaubensgeschwistern auf der ganzen Welt verbinden. Und so mit Menschen in Kontakt kommen, die vielleicht noch nie irgendwas von Jesus gehört haben und von dieser Freiheit, die er eigentlich in sich birgt. Wir selbst kann zu einer offenen Kirche werden. Zu einem Ort, an dem man Gott erwartet. Und so können wir die Kirche eben auch zu den Menschen bringen, so wie Jesus es gemacht hat, und nicht warten, dass die Menschen zu uns in die Kirche kommen. So werden wir eben zu einem Ort, nach dem sich Zöllner und Sünder sehen, an dem sie das wahre Leben finden. So dass die Antwort auf die Frage an uns, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern, bald ist, weil Jesus auch da ist. Ich weiß nicht, was es mit dir gemacht hat. Ich weiß nicht, was dieses ganze Thema mit dir macht. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du stehst. Und ich möchte für dich beten. Ich möchte dir das zusprechen, dass du hier akzeptiert bist und dass du zum Gottesdienst, dass du in die Kirche gehörst, dass du Teil davon sein kannst. Und ich lade jetzt alle ein, einfach mal die Augen zuzumachen, sich einfach kurz mal eine ruhige Minute zu nehmen. Es geht gerade nicht um links, rechts, einfach nur kurz um dich. Und ich möchte dich einladen, dass wenn du dich angesprochen fühlst, dass du einfach kurz deine Hand heben kannst, musst du auch nicht hoch oder so, einfach nur, wenn du sagst, ich habe vielleicht Verletzungen in der Kirche erlebt, ich wurde vielleicht mal ausgeschlossen oder ich möchte eigentlich wieder zurück, aber kann nicht so richtig. Und ich möchte jetzt einfach für dich beten und ich möchte beten, dass Gott dir genau darum begegnet und dass Gott sich bei dir zum Essen einlädt. Jesus, du siehst jeden Einzelnen und du kennst jeden Einzelnen und du kennst jede Biografie. Jesus, und ich möchte dir all diesen Schmerz und all diese Trauer einfach hinlegen und ich möchte es beklagen und ich möchte es betrauern. Jesus, aber ich weiß, dass du größer bist und dass du mit diesen Menschen essen möchtest. Ich danke dir für jeden, der sich einfach gemeldet hat, ob physisch oder nicht, der sich da irgendwie angesprochen fühlt. Und ich bete, dass du das heilst, dass du die Verletzung, die da ist, dass du es wieder gesund machst, weil du der bist, der Kranke gesund macht. Und ich danke dir, dass du jedem Einzelnen nachgehst und dass du Schafe ja, wieder einfängst und dass du dieses Schaf auch noch mit Namen kennst. Jesus, wir wollen auch bekennen, wo wir als Kirche einfach schuldig geworden sind, wo wir nicht so offen waren, wie du es dir gewünscht hast. Und wir beten für Kraft, dass wir mehr so werden können, wie du es dir gedacht hast. Dass wir dich mehr zum Vorbild nehmen und dass wir zu einer offenen Kirche und zu einer offenen Gesellschaft werden.